Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer und für mich ist dieses Wochenende schon gelaufen, weil ich gestern im Zug meine Brille hab liegen lassen. Und jetzt kann ich all diese wunderbaren Bücher, um die es heute gehen wird, leider erstmal nicht lesen, weil diese billigen Ersatzbrillen bei mir nicht funktionieren. Also werde ich mich ganz aufs Zuhören konzentrieren und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen und unseren Gästen über Literaturtipps zum Weihnachtsfest reden darf. Im Studio der grandiose Kollege Joachim Scholl, Literaturkritiker, Moderator und eine Bibliothek auf zwei Beinen, genauso wie Christian Dunk, Inhaber der Berliner Buchhandlung Geistesblüten, der sagt, ich möchte Bücher leuchten lassen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, wir freuen uns auch.
Toll. Vielen Dank für die Einladung.
Um Bücher leuchten zu lassen, nehmen wir uns heute 2 Stunden Zeit, in denen Sie uns unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 22 54 22 54 erreichen können, um uns zu erzählen, welches Buch Sie in diesem Jahr so begeistert hat, dass Sie es auf jeden Fall zu Weihnachten verschenken möchten. Wobei mir schon klar ist, dass es vermutlich nicht nur ein einziges Buch ist, aber vielleicht ist es ja auch gar keins. Herr Dunker, bevor wir ins Detail gehen und über Bücher reden, die Ihnen ans Herz gegangen sind, wie war dieses Bücherjahr insgesamt für Sie?
Wieder ein Jahr, von dem ich sagen würde, ich liebe meinen Job, weil es gibt immer was zu entdecken. Und wenn man in diesem Jahr irgendwie sagt, man hat nichts gefunden, dann hat man vielleicht wie Sie die Brille verlegt oder was auf den Augen. Also ich bin so überrascht, was es dieses Jahr wieder Neues gibt. Und auch da wieder, es gibt jedes Jahr neue Geschichten. Es gibt nicht nur die eine Liebesgeschichte mit ausgetauschten Namen. Entdeckungen, über die wir heute hoffentlich reden werden.
Was hat Sie denn am allermeisten überrascht? Was war so ein Wow-Effekt?
Ein absoluter Wow-Effekt war wirklich ein ganz kleiner Roman, der sich jetzt gegen Ende des Jahres anschlich. Er heißt Malva, ist von einer Holländerin Haga Petters und handelt von Pablo Nerudas Tochter Malva. Pablo Neruda ist, wenn man in einer Buchhandlung arbeitet, jemand, nachdem man ein paar Mal im Jahr gefragt wird, wenn es um Lyrik geht. Er hat einen Nobelpreis bekommen, er ist aus Chile. Er hat so 3 Phasen seines Lebens gehabt, die man in der Lyrik wiederfindet. Aber wer in seiner Lyrik komplett fehlt, wenn man jetzt Germanistik studiert, kann man vielleicht so ein paar Quäntchen finden, ist seine Tochter Malva. Pablo Neruda war immer jemand, der sich für die Schwachen stark machte, der so die für die Entrechteten eine Stimme war. Und Malva kam mit Wasserkopf auf die Welt. Pablo Neruda kann oder konnte mit Behinderung gar nicht umgehen. Er hat die Tochter links liegen gelassen und mit seiner Frau regelrecht abgeschoben. Und in diesem Roman passiert natürlich das, was nur in Büchern möglich ist. Posthum kann ausgepackt werden. Und Malva hat diese posthume Allwissenheit, tritt ein in die Zeit vor ihrer Geburt, während ihres Daseins und nach der Geburt. Und was mir in diesem Roman besonders gut gefällt, ist, Pablo Neruda war kein Einzelfall und Malva verbündet sich mit anderen abgelehnten Kindern.
Wonach wählen Sie denn aus, ob bei Ihnen jetzt ein Neruda ins Regal kommt bei Geistesblüten oder nicht?
Natürlich bekommen wir am Anfang Vorschauen. Das sind Kataloge, in denen viele Bücher vorgestellt werden. Dann gibt es auch Bücher, die hereinkommen von Autoren, die man ohnehin gern liest und wo man sagt, ach, der bringt mich schon zum Blinzeln, nur weil ich weiß, jetzt kommt ein neuer um die Ecke. Da guckt man schon näher hin und man möchte natürlich auch raffiniert sein. Und das muss man in der kleinen Buchhandlung umso mehr. Also das hat natürlich auch nach Preziosen gucken, die vielleicht der Kollege nicht gleich auf dem Schirm hat.
Sie haben diese kleine Buchhandlung erst seit September?
Genau, richtig. Seit am 1. September am Walter-Benjamin-Platz.
Was ist denn der, das ist in Berlin-Charlottenburg. Was ist denn der Unterschied zu anderen Buchhandlungen?
Ich beschreibe mich gar nicht als Inhaber einer Buchhandlung, sondern ich führe eine Veranstaltungsagentur. Einmal oder zweimal in der Woche biete ich Lesungen an, die häufig von internationalen Autoren oder mit internationalen Autoren funktionieren, flankiert von Moderatoren oder auch Schauspielern. Häufig moderiere ich selbst und irgendwann wurde ich angesprochen, weil ich früher in einer anderen Buchhandlung arbeitete, kann das nicht auch andernorts funktionieren, in der sogenannten deutschen Provinz? Und ja, das biete ich jetzt an. Also ich setze Schauspieler mit Autoren auf die Schiene und darüber hinaus biete ich eine kuratierte Buchhandlung an. Die Miete muss hereinkommen und das mache ich mit einem ausgewählten Sortiment, weil vielleicht kann ich da, Frau Steinhauer, ich bin natürlich froh, dass Sie mich fragen, aber vielleicht kann ich da nochmal nach vorne schnellen irgendwie. Und dieser Aspekt der Zeit wird ja oft angeführt. Viele Bücher sind vielen zu dick und das schaffe ich zeitlich nicht. Ja. Das geht natürlich auch nochmal mehr für die Auswahl und Vertrauen erarbeitet man sich mit der Auswahl und mit dem Finden des richtigen Buchs. Also man ist ja als Buchhändler auch immer eine Art Profiler. Und wenn jetzt Menschen in eine Buchhandlung kommen und sehen, Mensch, hier ist ja deutlich weniger, warum liegen hier nicht 6 in einem Stapel, dann kann man wunderbar ins Gespräch kommen und sagen, Hier hat jedes Buch wirklich eine Daseinsberechtigung. Hier liegt kein Füllwerk.
Also Ihre Buchhandlung wird flankiert, haben Sie gerade gesagt, von Moderatoren auch wie Joachim Scholl, vermute ich.
Na, Joachim Scholl ist natürlich ein absoluter Wunschmoderator, aber da er ja auf zwei Beinen unterwegs ist und so weiter, hoffe ich, dass wir danach ins Gespräch kommen.
Joachim, welche Buchhandlungen favorisieren Sie denn?
Aber jederzeit, also ich habe jetzt gerade das Wort des Wochenendes, die kuratierte Buchhandlung. Also Herr Dunker, fragen Sie, ich komme sofort. Ja? Also natürlich sind diese kleinen Buchhandlungen die Juwelen. Also natürlich gehe ich auch gerne in eine riesige Buchhandlung, sozusagen mal in den Supermarkt. Aber letzten Endes sind die Säulen, glaube ich, der literarischen Welt, sind immer noch die kleinen Buchhandlungen, vor allem eben mit den Buchhändlern, die wirklich was wissen. Ja, also wenn Sie heute in ein Buchkaufhaus gehen und sagen, ich möchte gerne einen Roman von dem und dem, ja, da hinten sind die Romane von A bis Z, ne? So, dann gehst du halt selber, wie im Supermarkt, ne? Wo stehen denn die Kichererbsen? Ja, irgendwo da, so. Gehst du zu jemand wie Herrn Dunker, dann sagt er, ja, interessant, ne? Der führt mich dann dahin, zeigt mir das Buch und eventuell sagt er, aber wissen Sie, kennen Sie den ersten Roman von dem? Der ist eigentlich noch viel besser. Also da kommt man ins Gespräch, das ist eine ganz andere Art von, ja, Zuwendung und wie gesagt, kuratierte Buchhandlung. Also Herr Dunker, Sie haben mein Herz.
Wie wichtig ist das denn inzwischen, dass da Kaffee ausgeschenkt wird, dass da Leseecken sind? Also man hat schon das Gefühl, entweder ist es so ein kleines Wohnzimmer, so mit Tee und Kaffee und Gebäck, oder es ist halt der Riesenkasten.
Also mir ist es ehrlich gesagt Schnuppe, also essen und trinken muss ich nichts, aber sich irgendwo hinsetzen und in ein Buch blättern, das finde ich toll. Ja? Also da gucke ich immer irgendwie so, also selbst bei da, wo ich wohne, bei Karstadt am Hermannplatz, manchmal gehe ich da hin, um einfach mal zu gucken, mal irgendwo reinzublättern. Und da suche ich mir dann immer hinten in der Ecke so einen Sitz und dann sitze ich da schon mal dreiviertel Stunde. Aber zu trinken brauche ich nichts. Also es soll ja auch kein Wasser über Bücher schütten.
Ne? Nein, aber womit wir eigentlich schon wieder bei einem Buch des Jahres sind, war Karstadt, jetzt darf man es vielleicht noch mal ein zweites Mal erwähnen, aber unbedingt in Verbindung mit Hermannplatz, ist natürlich auch noch mal reicher geworden durch ein Buch des Jahres, was dann nachher so schön fliegt von Hilmar Klute über Volker Winterberg, der seine schönsten Dates da oben auf der Dachterrasse verbringt, weil er weiß, er kann Katja da einen Kaffee für wenig Geld ausgeben und dann von anderen Autoren träumen.
Ja, das ist natürlich jetzt dieser Roman, der ein bisschen aller Munde ist, das literarische Quartett, ja, glaube ich, so dafür für getrommelt hat, ein herrlicher Berlin-Roman. Ich habe ihn noch nicht gelesen.
Lesen Sie ihn unbedingt, das war meine Auftaktveranstaltung gleich früh im September.
Ist das literarische dabei, Quartett, ne? Ist das eine Muss-Sendung, die Sie auf jeden Fall
machen? Also sagen wir mal, für professionelle Menschen, die wollen einfach... Man will es einfach sehen. Ich sehe es auch ganz gern, vor allem wegen Thea Dorn. Und einfach mal zu gucken, was sie so haben. Es hat natürlich längst nicht mehr, glaube ich, diese Bedeutung und diese Relevanz, wahrscheinlich auch für Sie als Buchhändler. Interessant, Sie, so ein Profi wie Sie, mal zu fragen. Also früher war es ja so, beim literarischen Quartett zu alten Zeiten mit Marcel Reich-Ranitzky und Sigrid Löffler und Helmut Karasek, dass die Buchhändler vorher teilweise schon wussten, was besprochen wird und noch vor der Sendung Bücher bestellten, weil sie wussten, morgen kommen
geht die Luzi
20 ab. Leute, ja, und wollen diesen Roman haben. Man hat nicht mehr so dieses Gefühl, dass es diese Relevanz hat, ne? Oder dieses
literarische? Nee, dem stimme ich nicht zu. Also wir Buchhändler wissen natürlich auch vorab, welche Titel dort besprochen werden, weil man sie im Netz ja nachlesen kann. Interessant ist immer der Studiogast bei der letzten Sendung, über die wir gerade sprachen, wurde tatsächlich der beste Buchhändler der Nation eingeladen, Ulrich Matthes. Ich glaube, die Zahlen schnellten in die Höhe. Und es ist immer noch von Relevanz, weil man kann darüber reden. Und was dem literarischen Quartett, anders als Sie beschrieben haben, finde ich sogar noch besser gelingt, ist, sie brechen runter in ihren Erklärungen. Also es ist nicht nur eine Veranstaltung für Insider, in dem elaboriert über Bücher geredet wird und man hat das Gefühl, man muss ein Diplom in der Tasche sein, damit man in diese Runde eingeladen wird. Jetzt ist es eine Sendung für alle und das sollen Bücher ja nach Möglichkeit sein.
Genau, jetzt ist es eine Sendung für alle und Erklärungen runterbrechen ist auch ein gutes Stichwort, weil wir natürlich schon wissen möchten, wenn Sie uns jetzt ein Buch empfehlen, warum Sie uns dieses Buch empfehlen. Also wenn Sie so ein, zwei Sätze dazu sagen könnten, würden wir uns freuen. Welches ist Ihr Buch des Jahres? Welches ist Ihr Literaturtipp zum Weihnachtsfest? Das fragen wir uns heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und mit unseren Gästen. Christian Dunker von der Buchhandlung Geistesblüten in Berlin und Joachim Scholl, kennen Sie alle, Literaturkritiker und Moderator hier von Deutschlandfunk Kultur. Und Steffen Thier hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Thier.
Guten Morgen, hier ist Thier aus Leipzig.
Ihr Buch des Jahres, Herr Thier.
Mein Buch des Jahres, in diesem Jahr habe ich im Sommer gelesen, das Buch von Tom Saller, Wenn Martha tanzt. Das ist eine Geschichte einer Bauhausschülerin, sprich also spielt in der Bauhauszeit. Und die Geschichte führt in die Gegenwart, denn der Urenkel in der Gegenwart findet ein Tagebuch von einer Martha, was seine Urgroßmutter ist. Und er liest dieses Tagebuch und das Tagebuch wird in Geschichten erzählt und bricht einfach ab. Mhm. Und er versucht nachzuvollziehen, wer die Urgroßmutter war, was sie in ihrem Leben gemacht hat. Und da sind zwei Ebenen spielt, sprich die Gegenwart und diese Vergangenheit, war für mich das extrem Spannende. Erstens Bauhaus, dass es eine Tanzakademie überhaupt gab. Mhm. Und zweitens die Gegenwart, er versucht zu ergründen, die Familiengeschichte. Und es tun sich mehrere Ebenen auf. Und viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil sonst kommt es raus.
Viel mehr brauchen Sie auch nicht zu sagen. Wir haben es nämlich schon notiert. Und das Schöne, Herr Thier, war gerade, dass auf den Stirnen meiner Gesprächspartner jeweils ein Fragezeichen war. Also ich glaube, weder Joachim Scholl...
Ich habe es nicht gelesen. Nee, ich habe davon noch nie gehört. Hört sich aber ja richtig interessant und toll an.
Absolut. Von wem haben Sie das empfohlen bekommen, Herr Thier?
Das ist das Zweite, was die beiden Herren schon gesagt haben. Von einer Buchhändlerin, die eine kleine, gemütliche Buchhandlung führt,
genau richtig.
Mit der man ins Gespräch kommt, sich unterhält über dies und jenes Buch und dann sagt sie, ach, wissen Sie übrigens, ich habe da hier was ganz Besonderes, ich habe hier was ganz anderes und ja, dann habe ich es gekauft.
Und das sind auch so Ihre Quellen, also Buchhändler ganz wichtig und auch Radiosendungen oder verlegen Sie sich nur in Anführungsstrichen?
Ich höre natürlich die Zeit, ganz klar. Ich höre Ihre Sendung regelmäßig. Ja. Und ich lese die Zeit und aus der Zeit und aus der Lesezeit nehme ich die Empfehlungen. Und natürlich ganz klar eine Buchhändlerin.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, Herr Thier. Wenn Sie die Lesart schon ansprechen, dankenswerterweise Joachim. Mir ist aufgefallen in diesem Jahr, es gab eigentlich bei uns in der Lesart hier bei Deutschlandfunk Kultur ganz, ganz selten Verrisse. Ist das Leben zu kurz, um schlechte Bücher vorzustellen?
Ja, das ist eine heikle Frage. Also es war, dass wir in der Lesart, da haben wir oft meistens Belletristik und da wählen wir natürlich schon die Bücher aus, die wir auch selber gut finden. Es ist ja die Frage, wenn zum Beispiel ein völlig unbekannter Autor mit seinem ersten Roman die Bühne betritt, soll man den dann gleich verreißen? Soll man dann gleich sagen, das ist aber ein ganz furchtbares Buch, ein junger Mann, bessern Sie sich? Ja? Oder soll man nicht sagen, wir nehmen ein Debüt, das wir toll finden und sagen, hey, da ist ein neuer Autor, eine neue Autorin, die ist großartig. Wenn jetzt ein arrivierter Autor kommt, sagen wir Martin Walser, Botho Strauß, dann muss man das natürlich besprechen vor dem Hintergrund des Werkes. Und wenn dann der Kritiker sagt, also das Buch ist schwach oder das Buch ist nicht gelungen oder entspricht nicht meinen Vorstellungen oder Herr Walser ist nicht auf der Höhe seiner literarischen Kraft, dann ist es was anderes. Mhm. Dann hat der Hörer, glaube ich, auch der das hört hat, kriegt eine Orientierung. Und insofern, glaube ich, haben wir uns von den Verrissen auch ein bisschen getrennt. Es ist kommt darauf an. Also es gibt auch Debüts, die werden gehypt, in Anführungszeichen. Also dass man sagt, oh, großartiger Roman aus den USA, muss jetzt unbedingt übersetzt werden. Mhm. Gucken wir mal, ob er was taugt. Und dann sagt man vielleicht, also halten zu Gnaden, ja, das war wirklich das aufgeschäumte Milch und taugt eigentlich nichts. Und sowas ist natürlich dann schon ein Verriss. Die kamen auch vor. Also Gisela, Sie haben vielleicht den einen oder anderen bösen Verriss, den ich auch in meinen Sendungen nicht gehört. Aber es ist durchaus in der Tendenz, haben Sie recht.
Herr Thier, vielen Dank für Wenn Martha tanzt. Tom Seller, kommt alles bei uns auf die Liste, die dann ganz am Schluss der Sendung natürlich in Ihre Hände kommt, über unseren Link. Gisela Ziem ruft uns an aus, ich habe ja keine Brille auf, Bad Freienwald, glaube ich. Richtig, guten Morgen, Frau Ziem.
Ja, guten Morgen. Also bevor ich was zu dem Buch sage, was ich gerne vorstellen möchte, möchte ich sagen, dass ich es ganz schön fände, wenn Sie in solchen Gesprächsrunden wie heute zum Beispiel als Expertin, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, einen Mann und eine Frau hätten.
Ja.
Weil ich denke, gerade auch bei solchen Themen, das Buch, was ich vorstelle, könnte ich mir vorstellen, ist eventuell wird emotional enthusiastischer von einer Frau her vorgestellt als von einem Mann.
Frau Ziem, Sie glauben es nicht, wir haben alle Kolleginnen unserer Literatur gefragt und keine konnte, weil die alle so emsig beschäftigt sind. Also wir hatten genau diese Idee, dass wir gesagt haben, ist doch viel, viel schöner,
dann
wenn wir es mischen.
Ich freue mich, dass Sie die Idee hatten
auf
und
jeden
ich habe sie nochmal zusätzlich in Ihr Herz gelegt.
Das
und
ist gut, dass Sie das getan haben.
Was ich vorstellen möchte, ist von Annette Kerkhoff und heißt Heilende Frauen. Hat mich total fasziniert. Es wären Ärztinnen, Apothekerinnen, Krankenschwestern, Hebammen, Frauen, die in Gefangenenlagern geholfen haben, vorgestellt. Mhm. In kurzer Weise, es sind nicht Biografien, aber es zeigt, wie Menschen, wenn sie einen Willen haben und wenn sie nicht vor Hindernissen von Anfang an zurückschrecken, unendlich viel erreichen können. Mhm. Und auch wie wichtig Vorbilder sind. Es wird die erste Frau vorgestellt, die Medizin studieren konnte, die von johlenden Männern am Eingang der Universität verspottet und verlacht wurde, dass sie sich überhaupt traute, das Gebäude zu betreten und die letztendlich den Ausschlag gegeben hat, dass wir heute so viele Ärztinnen haben. Mhm. Und viele andere, also werden in kurzer, aber wunderbarer Form dargestellt. Und das Ende des Buches ist wirklich, dass man mit dem Gefühl entlassen wird, es kommt auf dich an, tu das, was du gerne möchtest und schrecke nicht vor Hindernissen zurück, bleib dran an deinem Thema. Und ich denke, das gilt in jeder Zeit und immer. Und das finde ich, also hat mich sehr berührt. Und mein Mann geht gerade einkaufen und soll es 5-mal mitbringen, damit ich in guter Hände verschenken kann.
Frau Ziem, bei dem Stichwort heilende Frauen fällt mir ein, dass ich jetzt gerade einen Roman lese, weil ich demnächst oder im nächsten Frühjahr die Autorin kennenlerne. Die Carmen Korn. Sagt Ihnen der Name was? Das ist eine große Bestseller-Autorin der letzten Jahre. Und die hat eine große Familien- oder Trilogie geschrieben mit 4 Frauen, 4 weiblichen Heldinnen, die dann durchs ganze Jahrhundert sozusagen begleiten sie das ganze Jahrhundert. Und der erste Band, der heißt Töchter einer neuen Zeit, und da ist eine oder 2 davon sind Hebammen. Ja. Und zwar im Ersten Weltkrieg 1919, ja, und sie erleben praktisch genau diese Art von Diskriminierung in den Kliniken, in der Charité, dann in Berlin spielt es eine Rolle. Also wenn Sie das interessiert, ich glaube, das wäre ein Roman für Sie, und ich lese jetzt gerade den ersten und bin gespannt, wie es weitergeht in den weiteren Epochen, aber das ist mir gerade so spontan eingefallen, als Sie davon erzählten.
Ja. Frau Ziem, bevor Herr Dunker noch was sagt zu Ihrem Vorschlag, wüsste ich gerne noch ein bisschen was über Annette Kerkhoff. Haben Sie so ein paar Infos über die?
Ja, die hat offensichtlich auch als Ärztin oder mit Ärztinnen gearbeitet. In dem Nachwort steht, dass sie 20 Jahre lang zusammengearbeitet mit der Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Karl Carstens. Und das war eine Ärztin, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass auch die Homöopathie und nicht alternative Heilmethoden zumindest mal bekannt gemacht werden und gelehrt werden. Mhm. Und sie hat eben Biografien solcher ganz besonderen Frauen gelesen und hat versucht, eben in diesem Buch in Kurzform die Vielfalt des Wirkens darzustellen. Im Grunde genommen, also ich glaube, ich habe heute nämlich den Schluss gelesen. Auch mich selbst hat die über 2 Jahre währende intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser Frauen verändert. Ihre Schicksale haben mich aufgerüttelt. Es ist jetzt von der Autorin sozusagen. Mhm. Und es hat mich irritiert, wie wenig ich zu Beginn der Recherche über sie wusste. Sie haben mir vor Augen gehalten, dass man aufbrechen und losziehen muss, dass man seine Wünsche zum Ausdringen muss, privat wie beruflich. Und es sich immer lohnt, einen Versuch auf Erfolg zu unternehmen, ein Gespräch zu suchen. Also das ist, denke ich, schon sehr Ihr Ansatz, dieses zu zeigen, wie wichtig es ist, auch ein Vorbild zu haben. Mhm. Und sich vielleicht auch zu trauen, mal ein Vorbild zu sein.
Alleine wegen dieser Sätze lohnt es sich ja schon, dass Ihr Mann das jetzt 5-mal besorgt.
Das denke ich auch.
Herr Dunker.
Frau Ziem, ich bin natürlich auch total auf Ihrer Seite. Mir fällt bei Frau Kerkhoff natürlich auch Rebel Girls an. Es gibt 2 Bände, die über Hansa erschienen sind und die genau davon leben, dass es Vorbilder gibt schon für junge Frauen. Sie illustrieren, porträtieren Frauen über die Jahrhunderte hinweg. Natürlich kann ich auch Joachim Scholl nur beistimmen, weil auch meine Mutter schicke ich in dem Fall so sogar mit drei Korn ins Bett. Und noch eins darüber hinaus, Frau Ziem, jeder Buchhändler muss natürlich auch ein Frauenversteher sein, weil der Buchhandel lebt von Frauen. Ja. 11 von 10 Kunden sind Frauen und ohne sie würden wir alle da draußen gar nicht funktionieren.
Ist das, Herr Dunker, ist das bei Ihren Lesungen auch so oder bei Ihren Veranstaltungen, dass da mehr Frauen als Männer sitzen?
Ja, bei uns dürfen sich die Männer natürlich die Plätze aussuchen und müssen auch nach vorne gehen, sich vorstellen, weil ja auch viele heiratswillige Frauen zu unseren Lesungen kommen.
Den Kleinen davor, nach vorne.
Der Kleine darf dann nach vorne kommen. Nein, aber ja, es ist so, dass Buchhandlungen nur mit Frauen funktionieren. Und Frau Ziem, kommen Sie mal vorbei, wir finden schon was.
Frau Ziem, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Und ja, Sie, gerne.
Und Herr Dunker, Sie haben gerade gesagt, bei uns sitzen heiratswillige Frauen. Habe ich das richtig gehört?
Ja, haben Sie gerade gesagt. Die jetzt wahrscheinlich das verursachen, dass heiratswillige Männer kommen. Also ja, sollen sie doch.
Es gibt doch ein Buch mit einem Untertitel, wie mich die Liebe in der Buchhandlung traf, richtig?
Tatsächlich, ja. Und dieses kleine, feine Buch ist bei Weißbuchs erschienen und behandelt Paare, die sich in der Buchhandlung gefunden haben. Man ist als Buchhändler ja wirklich irgendwas zwischen Friseur, Apotheker, Therapeut und jemand, der sogar was mit nach Hause gibt. Weil wir werden heute bestimmt noch in eine Situation kommen, dass auch ich bekennen muss, ich kenne dieses Buch nicht. Also wie jetzt Frau Ziem schon sagte, also das Buch hatte ich nicht in der Hand. Aber wir sind halt auch keine Apotheke. Wir müssen wissen, wie was funktioniert, sollten die Dosis einschätzen können, aber haben längst nicht alles probiert.
Aber wie mich die Liebe in der Buchhandlung traf, von wem ist denn das? Haben Sie das zufällig gelesen?
Das ist
Das ist doch nur der Untertitel. Oder heißt das Buch, wie mich die Liebe in der Buchhandlung traf?
Tatsächlich heißt das Buch so, Anja Schutzbach, eine wagemutige Verlegerin, die hatte mit Rainer Weiß vor 10 Jahren die Idee in Frankfurt, wir gehen weg von Surkamp, wir machen jetzt was Eigenes und sind ein Verlag für zuverlässige Überraschungen, haben sich dieses Buch ausgedacht. Das heißt nicht etwa, dass da nur Menschen in diesem Buch vorkommen, die wir erwarten, weil es nachher Erfolgsautoren geworden sind. Nein, es sind wirklich Trutchen und Herbert Bömmel, die sich da treffen oder frühere oder andere Buchhändler, und aber die genau erklären können, warum sie sich nirgendwo anders als in einer Buchhandlung verlieben konnten.
Haben Sie sich in der Buchhandlung verliebt?
Das passiert mir jeden dritten Tag.
Joachim Marz aus Radeberg schreibt uns, von Heinz Strunk sei zu empfehlen, das Teemännchen. Sehr amüsante Kurzgeschichten.
Super.
Nicht kann nur man portionsweise lesen.
Ja. Nicht nur kurz vor dem Einschlafen, sagt er. Ohne Mord und Totschlag, einfach nur amüsante Alltagsgeschichten, bei denen ihm manchmal das Maul offen stehen blieb. Blieb Ihnen dabei auch manchmal der Mund offen, Herr Dunker?
Bei Strunk ist es ja so, dass man wirklich davon ausgeht, dass alles autobiografisch ist, dass er sich da hineinwirft. Der Mann ist wirklich wahnsinnig komisch. Ja, und der kann mehr als Mörder, die in Hamburg irgendwelche Frauen umbringen. Und hier, also Tee soll man ja auch ziehen lassen. Also dieses Buch immer wieder in die Hand nehmen, ruhig mal zur Seite legen und dann die nächste Portion.
Stefan Groß schlägt vor, Klassiker von Joseph Conrad und Jack London, weil sie schon vor 120 Jahren heute noch gültige Probleme ansprachen und entscheidende Fragen stellten, eingefasst in fesselnde Handlungen. Klassiker haben Sie auch auf dem Schirm.
Auf jeden Fall. Und Jack London ist ja immer so jemand, wo man denkt, Wolfsblut und das war's. Der kann tatsächlich auch Agenten-Thriller. Es ist jetzt auch gerade frisch im Taschenbuch erschienen, eine Selbstmordagentur. In dieser Agentur kann man also jemanden, oder beziehungsweise eine Killer-Agentur, man kann jemanden beauftragen. Man denkt, das hätte man alles schon gesehen. Blöd ist nur, wenn denn der Auftraggeber umgebracht werden soll. Also wie sich dann, oder beziehungsweise der Inhaber dieser Agentur umgebracht werden soll. Jack London ist ein großartiger Klassiker, der ja auch nicht alt wird und was ja für gute Bücher nun mal zählt.
Welchen Klassiker haben Sie dabei? Wir haben nämlich den ganzen Studiotisch voll mit Büchern, möchte ich mal bemerken.
Also es gibt ja auch die sogenannten modernen Klassiker. Ich kriege natürlich jetzt nervöses Augenzucken, weil ich neben Joachim Scholl sitze, der nun wirklich 50 Klassiker bei Gerstenberg herausgebracht hat.
Und
das muss ich einfach mal so ein bisschen... Ich
liebe sie, ja, Dunker.
Steht natürlich 5-mal bei uns im Regal. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Georges Perec ist für mich so ein moderner Klassiker. Es gibt dieses kleine, feine Buch, bei dir erfahren ist, ein Mann, der schläft. Und in diesem Roman beschließt ein 25-Jähriger mit nur noch 29 Zähnen und 3 Hemden im Schrank, ich gehe nicht zur Examensprüfung, ich bleibe einfach liegen, ich bleibe in einem kleinen Studio oder in einer kleinen Wohnung liegen, soll doch das Leben auf mich zukommen, was macht eigentlich Leben aus? Und irgendwann hört es halt auf, dass Zettel durch die Tür gesteckt werden oder unter der Tür durch, dass Freunde klopfen. Und das Raffinierte an diesem Roman ist die Erzählperspektive. Man wird direkt adressiert, weil das Ganze ist in der Du-Form geschrieben. Das ist äußerst selten. Mhm. Und man ertappt sich beim Lesen tatsächlich, könnte ich auch einfach mal liegen bleiben?
Wie war denn das, Joachim Diese? Das ist ja schon länger her, ne? Die 50 Klassiker. Ja. Sowas zusammenzustellen. Also das
ist die Pest.
Ja.
Ja, natürlich.
Wonach
ja.
haben Sie es denn ausgewählt? Ach, mein Gott, es sind auch 50 völlig andere sein.
50 Klassiker-Romane war das damals, dieses Buch, von dem Herr Dunker erzählt. Ja, das war ja auch wirklich ein bisschen Geschmackssache. Natürlich ist da Thomas Mann dabei, die Buddenbrooks, und Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit und der Mann ohne Eigenschaften. Also man ist dann ganz schnell sozusagen bei 2025, die müssen da drin sein. Ja, so, es war ja auch international dann. Aber dann hat der Verlag mir auch Freiraum gelassen und gesagt, ja, was sind denn für dich Klassiker zum Beispiel? Und ein Klassiker, der da drin ist, den ich vielleicht aber heute gar nicht mehr aufnehmen würde, war zum Beispiel Anthony Burgess' Clockwork Orange. Den kennen die meisten vielleicht sogar als Film. Als Buch ist das ein fantastisches Werk, das eine neue Sprache erfindet. Das sieht man ja auch bei der Kubrick Verfilmung, wie Alex und seine Spießgesellen da miteinander reden. Und dieser Roman, den habe ich damals, glaube ich, mit 14, 15 gelesen in der Schule mit meinen Freunden, und wir sprachen dann plötzlich alle in diesem Slang. Und dieses Buch und auch der Autor Anthony Burgess, Gott hab ihn selig, ist schon lange tot, war ja ein Urgestein an Schriftsteller. Es wäre einer meiner modernen Klassiker, die ich einfach großartig finde. Also so kam das dann zustande, dass das dann auch kam. Oder, wen ich auch aufgenommen habe, Douglas Copeland war das damals, Generation X. Ja, weil der Roman mir wirklich als ein Epochenwerk erschien, das also ganz wichtig ist. Heute würde ich sagen, 20 Jahre später, würde ich vielleicht sogar wieder einen anderen nehmen. Also wäre mal interessant, wenn man heute nochmal wieder 50, wenn wir beide unsere 50 Klassiker schreiben, Herr Dunker, ne, wenn wir
dann sind wir schon bei 100. zumal fehlt in Ihrer Aufzählung ja auf jeden Fall Bret Easton Ellis mit American Psycho. Das gehört dazu. Und für mich, weil wir gerade so bei modernen Klassikern sind oder bei Wiederentdeckung, ich habe wirklich gelacht und dann mit den Ohren gewackelt, weil es gibt ein Buch, das heißt Das Tal der Puppen, das ist 66 das erste Mal erschienen.
Auch so ein Schinken.
Auch ein riesen Schinken von Jacqueline Susan. Und ganz ehrlich, wenn man so in der Literatur nach jemandem sucht, die für Ruhm alles gemacht hat, dann war das Jacqueline Susan, eine wirklich schöne Frau, die gemodelt hat, die gesungen hat, viermal ausgezeichnet wurde als bestgekleidete Frau im Fernsehen. 66 als andere Frauen, das passt auch noch zu der Frau, die für ihn anrief und sich ausstreckte, ich möchte mal raus, mich nicht hinter meinem Mann stellen, Krankenschwester werden, träumte die schon 30 Jahre von einer Star-Karriere. Truman Capote hat sie als LKW-Fahrerin in Drag bezeichnet, aber tatsächlich hat die drei Bestseller geschrieben, und im Tal der Puppen geht es um drei Frauen, also auch da nochmal, passt vielleicht nicht ganz zu den heilenden Händen von vorhin, aber im Tal der Puppen geht es um Frauen, die ausgebremst werden. Die eine, die versucht eine Karriere bei einem Anwalt, die zweite möchte Sängerin werden, verliert in dem Moment des Erfolgs viele Freunde und nimmt dann Puppen, das sind Medikamente, Drogen, es geht in diesem Roman auch viel um Showbusiness, Sex und Drogen. Mhm. Und die dritte, der wird ganz übel mitgespielt. Hier ist ihre Widersacherin eine andere Frau. Frauen, die Frauen den Weg verstellen, kommt dann auch drin vor. Und das Buch heißt Das Tal der Puppen. Aha. Und ist jetzt frisch bei HarperCollins erschienen.
Und jetzt freuen wir uns auf Hannelore Schmidt, die uns aus der Uckermark anruft. Schönen guten Morgen, Frau Schmidt.
Ja, guten Morgen.
Ihr Tipp.
Ich verfolge ja die ganze Zeit schon diese Sendung und das macht mir immer wieder Freude.
Uns auch.
Ja, und ich habe hier auch so ein schönes Lesecafé und da wurde mir auch ein tolles Buch empfohlen. Deswegen rufe ich auch an, weil das irgendwie so passt vom Thema her. Und zwar heißt es Mach Handel von Regina Scheer. Ich weiß nicht, ob das...
Mhm. Herr Dunker hat gerade den Arm hochgerissen und aufgezeigt, wie in der Schule, und meldet sich.
Das hat mich so berührt, weil das einfach eine gute Beschreibung einer Zeitgeschichte ist, so vom Zweiten Weltkrieg bis in die heutige Zeit rein und viele Personen vorkommen, ohne dass man überladen wird und gleichzeitig so in diese Geschichte mit verschwinden kann. Ja, das ist wirklich, also ich war sehr, sehr angetan.
Wer oder was ist denn Mach Handel?
Ich suche eigentlich noch mal so etwas Ähnliches.
Ja. Frau Scheer, wer oder was ist Mach Handel?
Das ist ein Ort in Beckpomm. Das ist ein Ort. Da spielt sozusagen die Geschichte.
Und es gibt eine Hauptperson?
Mehrere Hauptpersonen. Ne? Das ist wirklich so, so eine Beschreibung. Viele Personen kommen in diesen Geschichten vor, aber die verbinden sich alle. Das kann man gar nicht festmachen an eine Person. Das ist wirklich eine Art Zeitgeschichte, ne, die sich dort wiederfindet von verschiedenen Personen, die auf verschiedenen Positionen waren. Der eine, der eben so Hitler mitgewirkt hat und ein anderer, der eben Kommunist war. Aber ohne, dass es so eine Wertung kriegt und trotzdem so ganz tief reingeht, dass man bei jeder Person Stücke mitgehen kann, was da passiert ist.
Christian,
also so ging es mir. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Ne?
Christian Dunker, dann, Sie haben so begeistert aufgezeigt.
Frau Schmidt, ich bin Ihnen so dankbar, weil ich hätte beinahe Machhandel vergessen. Das Besondere daran ist, Machhandel ist wirklich das echte Unterleuten von Juli C. Regina Scheer, die hat ja wirklich die Luft da drüben eingeatmet. Die ist aus dem Osten, die war ist Historikerin und hat da dieses kleine Biotop Machhandel so wunderbar beschrieben, dass ich Ihnen jetzt schon verraten darf, im Frühjahr kommt Ihr Buch des Jahres wahrscheinlich raus. Regina Scheer hat ein neues Buch und diesmal spielt es im Wedding und behandelt die Historie, das Leben und die Zukunft in einem Mietshaus. Und Sie können sich vorstellen, dass die sich auch nicht alle grün miteinander sind. Regina Scheer, die humpelt und läuft manchmal auch durch Charlottenburg. Sie ahnen es am Walter-Benjamin-Platz. Vielleicht winke ich sie in den Laden.
Frau Schmidt, vielen Dank für den Anruf aus der Uckermark und wir gehen nach Stuttgart zu Charlotte Schindler. Guten Morgen.
Hallo.
Was liest man in Stuttgart?
Ja, also ich habe ein kleines Büchlein entdeckt und das heißt Feuer auf der Zunge. Und es sind persische Gedichte, die sind ausgewählt von einer jungen Illustratorin, Jasmin Tank heißt sie, und ich bin da drauf gekommen eben durch diese Illustrationen. Ich bin selber Künstlerin und dann hat mich das so angesprochen. Und es ist für mich eine, wie sage ich jetzt, eine Türe zu persischer Lyrik. Ich habe davon keine Ahnung. Und sie hat da zusammengestellt bis in die Neuzeit verschiedene Gedichte, die ihr persönlich gefallen und hat diese illustriert. Und ich bin wirklich hingerissen. Das gefällt mir total gut. Und es scheint auch sehr persönlich zu sein, weil die Illustratorin hat iranische Wurzeln. Und das empfehle ich und verschenke das auch zweimal.
Frau Schindler, da wäre ja noch interessant zu hören, wie hat sie das denn illustriert? Also wie hat sie diese persischen Gedichte?
Zeichnungen, das sind, die Gedichte sind auf Deutsch übersetzt natürlich. Und sie hat die, durch Zeichnungen, Farbe, aber nicht die Bilder, das ist eine unglaubliche Bildsprache, das war mir ja auch nicht so klar. Und diese Bilder aber nicht einfach wieder gemalt sozusagen, sondern zum Teil interpretiert. Also das finde ich gut.
Und das sind keine abstrakten Zeichnungen? Also
nein, das sind figürliche Zeichnungen. Mhm. Also zum Beispiel hat sie da ein Gedicht von einer Frau, also die schon tot, Faruchzad, ich kann es schlecht aussprechen, und nur ein Vogel, also sie spricht eigentlich in so einer Bildsprache über die, sagen wir mal, Gefangenschaft ihrer Situation. Und die Zeichnungen sind figürlich. Die sind, wie nenne ich das jetzt so, ich möchte, so Männer, Turban, also so im Äußeren, wie wir jetzt so manchmal so sieht, so ein
Also gegenwärtige Zeichnungen sind das.
Die genau. Und da diese Gegenüberstellung, das hat mir total gefallen.
Ich find's toll, Frau Schindler, dass Sie uns Gedichte empfehlen. Joachim Scholl, das ist ja auch immer die Frage, Gedichte, denkt man manchmal, sind so Rohrkrepierer in der Buchhandlung, ist aber gar nicht so. Ne?
Also ich meine, ich bekomme viele Gedichtbände auf den Tisch und ich lese gerne und bin immer bekümmert, dass Dichter doch oft eine prekäre Existenz führen, weil Gedichtbände einfach wahrscheinlich nicht diese Verkaufserfolge sind. Da wird Herr Dunker mir zustimmen. Aber gleichzeitig muss man einfach sagen, es ist immer noch die älteste und schönste Tradition. Und es ist wunderbar, Frau Schindler, dass Sie ein Erinnern an persische Gedichte. Ich meine, das ist eine Literaturnation Persien gewesen. Wir haben den westöstlichen Divan von Goethe, Gedichte Hafis. Ja, das ist eine Tradition, die eigentlich ein bisschen versunken ist. Und in dem Zusammenhang komme ich vielleicht auf eins meiner Bücher dieses Jahres verweisen. Ein deutscher Autor, der diese Tradition wiederbelebt in einer Art Divan, Der Idiot des 21. Jahrhunderts von Michael Kleeberg. Eine Sammlung von Geschichten, die sich Menschen erzählen, die aus Deutschland kommen, die aus Persien kommen und die praktisch diese Art der Tradition, dass man zusammensitzt und Geschichten erzählt, aufgreifen. Und dann entsteht da so ein Kranz von Geschichten über in unserem Jahrhundert, die im Libanon spielen, in Persien spielen, in Deutschland spielen. Und es ist ein wahnsinnig gutes, wenn man so will, Kulturbuch im Sinne von Verständnis der Kulturen, aufeinander zugehen der Kulturen, gerade in unserer aufgeladenen Zeit. Also für mich war das eine ganz große Entdeckung. Und das ist vielleicht für Sie, Frau Schindler, jetzt gerade, wo Sie auf dem persischen Zug ein wenig sind, wäre das vielleicht ein Tipp, Der Idiot des 21. Jahrhunderts von Michael Kleeberg.
Bleiben Sie auf diesem Zug, liebe Charlotte Schindler, und ganz herzlichen Dank für diesen Literaturtipp aus Stuttgart, Jasmin Tank, Feuer auf der Zunge. Und auf die Liste kommt jetzt von Gerhard Walter aus Leipzig. Wissen wir noch nicht. Guten Morgen, Herr Walter.
Schönen guten Tag in der Runde. Ich bin sehr beglückt, dass ich heute durchgekommen bin. Ich bin gebeten worden, mich auf einen Titel zu beschränken, ja, was mir schwerfällt.
Das glaube ich.
Ich greife zurück auf ein Buch, was ich vor wenigen Wochen entdeckt und schon längst gelesen habe, und zwar Günter de Bruijn, Der 90. Geburtstag. Ich habe das Buch, weil ich es wirklich für sehr aussagekräftig halte, in verschiedene Richtungen verschenkt, vor allen Dingen in Richtung auch von befreundeten Menschen in der alten Bundesrepublik, und habe von dort auch ein positives Echo bekommen. Es geht in dem Buch um ein Geschwisterpaar. Die etwas ältere Schwester nähert sich dem 90. Geburtstag, und der Bruder wird gebeten, die Gästeliste zusammenzustellen, was ihm erhebliche Kalamitäten beschert. Wichtig ist, dass dieses Geschwisterpaar wieder vereint unter einem Dach lebt, in einem offenbar nach der Wende zurückgegebenen komfortablen Haus, wo viel Platz ist. Und ganz entscheidend für das Buch, die etwas ältere Schwester ist in der Bundesrepublik sozialisiert worden, war hochaktiv in der 68er Zeit, Studentenbewegung und politisch tätig, während der Bruder im Osten war. Es ist in der Gestalt des Bruders leicht erkennbar, sehr stark autobiografisch. Günter de Bruijn mit einer beruflichen Tätigkeit in der Ostberliner Staatsbibliothek, wo er auch seine Frau kennenlernt.
Ja. Herr Walter, mich interessiert gerade, warum wird das denn so schwierig? Sie sagen, das bringt ihn in Kalamitäten, die Leute einzuladen. Warum?
Ja, weil er so unterschiedliche Leute aus der Verwandtschaft und aus dem großen Bekanntenkreis berücksichtigen muss.
Ah, okay.
Das und weil er so ein großer Zögerer auch ist. Also ich hatte das Buch auch nachgelesen, weil unser Kritiker Michael Opitz hier in der Lesart so begeistert davon geschwärmt hat. Und ich verehre den alten Herrn Bruijn, der ist jetzt auch schon, glaube ich, über 90 sogar.
Ja, nein, ja, er hatte am 1. November 92 Geburtstag.
Genau, es geht gar nicht um seinen eigenen oder so. Aber weil diese Figur natürlich, diese Figur des Bruders so zauberhaft ist, weil er eben so ein kleiner Zögerer ist. Und im Gegensatz eben zu dieser Schwester, die so unglaublich rasch ist und klare Meinung immer hat und ihn dann immer so ein bisschen drängt und denkt, mach doch mal. Und er, ach nee. Also es sind zwei unterschiedliche Naturelle, die dann irgendwie so gezeigt werden. Und das in seiner, ja, in seiner eleganten, schönen Sprache, das ist einfach zauberhaft.
Also Sie haben es richtig gern gelesen. Ja. Sind ja, und Herr Dunker, Sie?
Na, ich merke, kennen Sie es? Ich kenne es, aber ich kenne wirklich nur den Umschlag und den Klappentext. Das, ich habe den 90. Geburtstag nicht gelesen. Ich merke aber immer wieder, dass gerade im Augenblick auch so Familienkonstellationen gefragt werden. Also das kann jetzt bei Tom Rackman zum Beispiel der Fall sein, ein Engländer, der die Gesichter geschrieben hat, ein Künstler, aber auch ein Vater-Sohn-Roman. In dem Fall gibt es auch jede Menge Kalamitäten. Der Vater, der hechtet seinem Ruhm als Künstler hinterher, malt Akte und auch gerne Körperteile von Frauen, die er jedes Mal schwängert und auch neu heiratet, und einer seiner Söhne, ich glaube der 15. Sohn Pinch, der hechtet nun wiederum der Anerkennung seines Vaters hinterher. Sie können sich vorstellen, das gibt eine ganze Menge Probleme, aber Günther de Bruyne gehört natürlich auch unter den Weihnachtsbaum.
Herr Walter, ganz herzlichen Dank für diesen Tipp aus Leipzig. Gibt es denn eigentlich, Herr Dunker, solche Moden, weil Sie sagen, sowas ist jetzt gerade mal wieder aktuell, also haben wir manchmal, gibt es so Jahre, da stehen wir alle auf Gedichte und dann gibt es wieder welche, da wollen wir Familiensagas hören.
Da schmeißen Sie mir gleich zwei Knochen hin. obwohl Lyrik als Knochen beschrieben ist natürlich schwierig. Ich hätte vorhin gerne noch hinterher geschoben, jetzt mache ich es einfach. Also Lyrik ist natürlich die Königsdisziplin und hat gerade eine Sensation zu bieten. Die schwappt aus den USA hierher. Die junge Lyrikerin heißt Ruby Kaur. Ihr erster Band Milch und Honig verkaufte sie sich wirklich in den USA über 1 Million Mal. Also in Deutschland freut man sich schon, wenn überhaupt mal ein Roman fünfstellig verkauft wird und dass Lyrik 1 Million Mal verkauft wird. Und ich glaube, dass es der Anruferin von vorhin unbedingt gefällt, wie auch die Blüten der Sonne jetzt bei Fischer, weil sie illustriert ihre Lyrik auch noch. Und der erste Band, der so erfolgreich war, beschäftigt sich allein mit der Erfahrungswelt von Frauen, und die machen nicht nur gute Erfahrungen.
Also Milch und Honig, Ruby Kaur?
Ruby Kaur, Milch und Honig, und das andere heißt die Blüten der Sonne, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, und ist ganz wunderbar illustriert. Ja, Familienkonstellationen und so weiter. Wir sind ja hier im Team, auch wenn uns vorgeworfen wird, Männer reden nur miteinander und sind vielleicht auch gar nicht gegenüber. Joachim Scholl und ich sitzen uns gegenüber, und ich weiß von ihm, dass eins seiner Lieblings...
Das war ja gar kein Vorwurf.
Nein, aber ich weiß von ihm vor allem, dass das eins seiner Lieblingsbücher von Heinz Helle ist. Und wenn das kein Familienbuch ist, weiß ich nicht.
Ja, stimmt. Die Überwindung der Schwerkraft beim Surkamp Verlag erschienen ist die Geschichte zweier Brüder. In der Rückschau erzählt vom Jüngeren, nachdem der Ältere gestorben ist ein schmaler Band. Ich kannte den Autor nur vom Hören sagen, aber er hatte eben ein Interview. Das ist auch das Tolle ja in meinem Beruf oder in meiner Tätigkeit als Lesart-Moderator, dass ich dann plötzlich einfach ein Buch auf den Tisch gelegt bekomme und gesagt, nächste Woche triffst du den Autor, da sprichst du den Autor. Ich sage, aha, so, dann liest man erstmal, und das war großartig. Ja, es ist also so ein rasanter Monolog. Der Herr Helle schreibt unglaublich tiefgründig und trotzdem, macht es gut, glaube ich, Spaß zu lesen. Es ist so ein Buch, dass man, ja, so sagen wir, das ist existenzialistisch und gleichzeitig unterhaltend, aber dann doch hat es so eine Aura, wissen Sie? Es gibt so Bücher, die sind mehr als nur ein Buch. Ja? Man merkt dann irgendwie, man liest das und kommt in eine andere Welt rein, aber plötzlich verwandelt sich die eigene Welt auch durch ein Buch. Das ist nicht so leicht kommt nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, ist es das Schönste.
Sagt Joachim Scholl, der heute zu Gast ist als Moderator bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Christian Dunker, denn wir erzählen uns heute Ihre und unsere Literaturtipps zu Weihnachten und freuen uns auf Ihre Anrufe. 0800 22 54 22 54, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Gisela Steinhauer und mit der Weihnachtsbücher-Tipp-Spezialausgabe, weil Bücher irgendwie immer gehen und weil es so schön sein kann, etwas zu lesen, was andere begeistert hat. Und deshalb freuen wir, Joachim Scholl und Christian Dunker und ich, uns sehr, dass die Telefone heiß laufen und Sie uns mit Ihrer Begeisterung anstecken, indem Sie anrufen und die 0800 22 54 22 54 wählen, so wie Alice Friedrich aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das eine Alice oder eine Alice?
Eine Alice.
Eine Alice. Guten Morgen, liebe Alice. Was hast du uns denn als Tipp unter den Weihnachtsbaum gelegt? Oder legst jetzt?
Ich habe euch als Tipp ein Buch namens Lotter Leben, der Schuh des Känguru. Ich finde es ganz cool, das Buch, weil Lotta, die Hauptperson in dem Buch, halt jemanden immer so mit zum Leben von sich nimmt. Die nimmt einen sozusagen wie im Film jeden Tag mit und zeigt jemanden, was sie macht und so.
Und was macht die Lotta jeden Tag zum Beispiel?
Also sie nimmt einen mit in die Schule und in diesem Buch, die Schriftstellerin Alice Panther-Müller hat 12 Teile davon geschrieben. Und dieses Buch, da geht es um die Großeltern von Lotta. Die haben nämlich ihre goldene Hochzeit und haben somit die ganze Familie eingeladen. Und die gehen auf so eine Burg, wo die da feiern wollen. Mhm. Und ja, da nimmt halt Lotta ihn immer mit und da wird es manchmal gruselig und manchmal lustig und...
Das ist ja schön, wenn das dann so gemischt ist, ne? Wenn man sich dann selbst manchmal gruselt und dann wieder lachen muss.
Ja.
Das ist genau toll. Der Schuh des Känguru? Wieso hat genau. Ein Känguru einen Schuh?
Das, die Teile von der Frau, die heißen immer so, die macht immer ganz lustige Sachen und diese Titel... Und diese Titel sind dann halt irgendwo in einem Teil vom Buch, wird es dann sozusagen gesagt, wieso der Titel so heißt.
Ach so, das ist aber nicht von der Alice Panther-Müller, oder auch?
Das ist auch von der Alice Panther-Müller.
Ach so, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Herr Dunker, die haben Sie natürlich oben auf dem Stapel bei sich in der Buchhandlung Geistesblüten auch liegen, ne?
Die haben wir wirklich liegen, Alice, weil die sind ja auch wahnsinnig lustig gezeichnet. Die hat ja auch so Struppelhaare und ist so ein unangepasstes Mädchen und die hat so dürre Beine. Aber es gibt noch ein Mädchen, was mir bei Kinderbüchern total gefällt, das heißt Antonia. Und Antonia rettet die Welt, ist von Karin Zipsel. Die Antonia ist gleich im ersten Buch richtig am Ausrasten. Sie ist die kleinste von 3 Geschwistern und soll nach Ungarn gehen. Die Eltern, die skypen immer abends mit ihr. Und Papa hat sich den Arm gebrochen und sie kann doch nicht weg, weil sie sich hier um den dicken Mr. Bond kümmern muss. Das ist der Köter im Haus. Das Herrchen hat merkwürdige Bilder bei sich auf dem Wohnzimmertisch liegen. Darauf sind seltene Vögel und stell dir vor, genau diese Vögel sind im Zoo geklaut worden. Antonia ist natürlich nicht bekloppt, sie kombiniert vielleicht richtig, hat komische Zwillinge am Hals, eine Freundin, die fressgesteuert ist und für Schildkrötenküsse ganz viel machen will. Und stell dir vor, im dritten Teil, Waschbär-Bingo, kommen dann auch noch 2 Punks dazu, die natürlich längst irgendwie ein bisschen weiter sind und von viel Punk ist nicht mehr übrig, aber lies die mal. Antonia rettet die Welt, heißt diese Reihe von Katrin Zipse.
Kennst du das, Alice?
Nee, aber es hört sich ja ganz cool an. Die würde ich mir auch mal holen.
Weißt du was? Ich finde es so toll, dass du angerufen hast. Ich schenke dir ein Buch, ein Antonia-Buch, denn du rufst ja aus Berlin an und dann gehst du einfach zum Christian Dunker in die Geistesblüten und ich gebe dem gleich Geld und dann sagst du, die Gisela Steinhauer, die hat mir doch zu Weihnachten so ein Antonia-Buch geschenkt, das hole ich mir jetzt ab. Wollen wir das verabreden?
Ja.
Das finde ich so schön, dass du angerufen hast. Wir wünschen dir frohe Weihnachten, Alice.
Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten.
Danke für den tollen Tipp, Alice Parita Müller mit Lotterleben, der Schuh des Känguru. Finde ich super. Und du gehst zum Christian Dunker in die Geistesblüten.
Okay.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Dankeschön. Und jetzt fragen wir noch Gustav, was der sich so wünscht, beziehungsweise was der uns empfiehlt. Und das schenkt ihm dann der Joachim Scholl.
Guter Deal, ey.
Guten Morgen, lieber Gustav Lehmann in Eisenach.
Guten Morgen.
Welches Buch hast du denn für uns?
Ich habe Percy Jackson, Dieb im Olymp von Rick Riordan.
Das habe ich sogar gelesen.
Was ist denn das?
Percy Jackson, das erzählt die Geschichte über einen Jungen, das erzählt der Gustav uns. Das sind auch mehrere Bücher, ne? Das ist so eine Reihe von...
Das ist eine Reihe von 5 Büchern. Mhm. Und in diesem Buch, in diesen Büchern geht es um Percy und das ist ein Sohn des Meeresgottes Poseidon. Er ist ein Halbgott und er besucht Zuflucht in einem Camp, das sich Camp Halfblood nennt. Und in diesem Camp sind halt ganz viele Halbblüter und ist es sehr gefährlich, so ein Halbblut zu sein, weil man einen schmerzhaften oder scheußlichen Tod meistens stirbt.
Hm. Wer hat dir dieses Buch empfohlen, Gustav? Von wem hast du das geschenkt bekommen?
Das habe ich von meiner Tante und also immer von meinem Cousins und meiner Tante gekriegt zu Weihnachten. Mhm. Und da habe ich es als erstes als Hörspiel geschenkt gekriegt und das fand ich eigentlich sehr schön. Und da habe ich mir gleich den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften Teil geholt.
Man lernt da ja ganz viel so über griechische Sagen und Mythen. Hast du das vorher schon interessant gefunden oder bist du dann erst durch Percy Jackson darauf gekommen, dass das für dich was ist und dass du das ganz spannend findest?
Naja, ich bin vorher noch nicht drauf gekommen. Also ja, eigentlich habe ich das dadurch kennengelernt. Und das hat mich halt so beeindruckt, dass ich da halt auch ganz viel nachgeforscht habe und das halt auch als in der Schule auch als Thema zum Vortrag genommen habe.
Wow. Hast du so ein kleines Referat dann darüber gehalten, über Percy Jackson, beziehungsweise über die griechischen Sagen?
Ja.
Mein lieber Mann, Herr Dunker.
Ich bin total baff. Total baff, weil Gustav, natürlich lesen wir Jungs auch. Das ist ja ein Vorurteil, dass Mädchen schlauer sind und irgendwie viel mehr lesen als wir Jungs. Und ich finde, es gibt auch großartige Bücher für Jungs und Mädchen. Man lernt am Ende eine ganze Menge und hat beim Lesen gar nicht kapiert, dass einem viel beigebracht wird. Und für mich ist da so ein Paradebeispiel im Augenblick Sally Jones, Mord ohne Leiche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sally ist eine Gorilla-Frau, die kann denken, rechnen, schreiben, nur nicht reden und sieht, wie ihr bester Freund, ein Kapitän, jemand ins Wasser stößt, nun soll der tot sein, der Kapitän landet im Gefängnis und sie glaubt nicht, dass ihr Freund sowas angestellt hat. Und nun stell dir vor, in Indien taucht eine Nachricht auf, dass dieser Mann, der da hineingeschubst wurde, überlebt hat und jetzt in Indien ist. Also bricht sie auf und ich finde dieses Buch wunderbar illustriert und was man lernt, ist natürlich, dass es abgesehen von Europa noch ganz viel andere Länder gibt, in denen man etwas erleben kann und man liest so diese Reiseroute und ein Buch, Gustav, über das du vielleicht lachen kannst, das heißt Löcher von Louis Sacher, weil hier geht es um einen Jungen, dessen Papa den Gestank von Turnschuhen aus der Welt schaffen möchte. Und nun läuft er unter einer Brücke durch und was knallt ihm auf den Kopf? Ein paar Turnschuhe. Er nimmt die auf und nun gehören diese Dinger ausgerechnet einem Supersportler. Und damit dann wird er erwischt und dann kommt er in so einen Jungsknast. Und als ich so klein war wie du oder so jung, als ich so 10, 11 war, habe ich ein liebstes Buch gehabt, das hieß Unterwegs nach Atlantis. Und wahrscheinlich werden mich die beiden hier im Studio gleich auslachen, weil die Autorin heißt Johanna von Kotschian. Wir kennen die noch wegen ihrer akkuraten Augenbrauen und weil die sich in Praxis Bülebogen vielleicht wegen Gastritis behandeln ließ. Und dann gibt es natürlich noch ein zauberhaftes Lied, was wir anstimmen, wenn du aufgelegt hast.
Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Das war Johanna von Kotschian. Das muss Gustav aber nicht wissen. Gustav, Louis Sacher, Löcher, hast du das gelesen?
Nein, noch nicht.
Wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, wir machen den gleichen Deal wie vorhin bei der Alice.
Ja, ich gebe dem Herrn Dunker jetzt gleich 20 Euro. Gustav, du kommst in seine Buchhandlung, wenn du in Berlin bist und dann darfst du dir ein Buch aussuchen. Ja? Okay, machen wir das so? Okay.
Ja, gerne.
Vielen, vielen Dank für den Anruf aus Eisenach und schönes Weihnachtsfest. Dir und ebenfalls. Mama und Papa und allen um dich rum, ne? Tschüss.
Ja, ebenfalls.
Tschüss.
Sally Jones, Mord ohne Leiche. Ich muss da nochmal kurz nachhaken. Das ist ein Kinderbuch?
Ja, das ist ein Kinderbuch. Der Autor heißt Johann Wegelius. Abgesehen von dieser Handlung hat mir wirklich imponiert, man kann es vorlesen, kapitelweise. Man kommt gar nicht als Vorlesender drumherum, dass man 2 oder 3 Kapitel liest. Bei jedem ist ein Bild vorangestellt. Also hier hat sich Johann Wegelius auch noch die Mühe gemacht, dass diese Charaktere vorgegeben sind. Und das sind ganz zwielichtige Gestalten, aber irgendwie alle liebevoll. Und es ist natürlich ein wunderbares Buch über Freundschaft, weil in dem eine Frau, die singen kann und nach vorne gehen möchte, der wird auch so böse mitgespielt und somit wird diese Freundschaft oder dieser Freundeskreis von Sally immer größer.
Deutschlandfunk Kultur mit den Literaturtipps zu Weihnachten und einer Mail von Ursula Schönbach. Uns hat dieses Jahr besonders gefallen James Baldwins Beale Street Blues. Ein großartiger Roman, leidenschaftlich, böse, bitter und zärtlich. Denn er lässt seinen Protagonisten zwar nicht viel Hoffnung, dafür aber die Liebe. Ein literarischer Blues, so wie die Musik, die in den vielen Beale Streets Amerikas gesungen wurde. Joachim Scholl findet James das Baldwin, auch großartiger, super, dieses Buch.
Ja, großartiger Autor. Ich habe den Roman jetzt noch nicht gelesen. Der ist jetzt wirklich auch ganz neu aus dem Nachlass erschienen in der Übersetzung. Und Herr Dunker sagte gerade, es gibt nichts, weil ja sogar einen Film.
Es gibt nächstes Jahr einen Film und sogar noch zwei neue Übersetzungen von James Baldwin. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass manchmal so jemand wie James Baldwin aus den Regalen verschwindet, weil es keine deutschen Übersetzungen mehr gibt.
Man muss gleich ein paar Worte zu ihm sagen. Schwarzer Aktivist in den 60er Jahren, er war homosexuell, hat deswegen seine Heimat verlassen, weil er irgendwie sagte, er hält es hier nicht mehr aus, hat dann in Frankreich gelebt. Giovannis Zimmer war sein Durchbruch-Roman eigentlich, so eine Coming-out-Geschichte und damals sensationell auch, also in der Offenheit über Homosexualität zu schreiben, also ein ganz große Persönlichkeit.
Große Persönlichkeit, 50er Jahre in Paris, schrieb bei Giovannis Zimmer und er war ganz dicke mit Richard Avedon befreundet. Also es waren wirklich Lebensfreunde, dem er schon früh erzählt hat, du, ich bin schwul, und Avedon hatte so gar kein Problem damit.
Ja. Und das ist wieder so ein Moment, in dem ich mich vor Christian Dunker und Joachim Scholl verneige, weil ich mich immer frage, wie schaffen sie das, das alles zu behalten? Wenn ich ein Buch gelesen habe, das habe ich nächste Woche schon wieder vergessen, ich könnte es never ever so zusammenfassen wie sie und ich könnte es mir vor allen Dingen nicht so lange merken.
Oh. Frau
ist das Training? Ist das Training?
Nein, das geht uns, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es Herrn Dunker geht, aber mir geht das auch so, dass ich Bücher vergesse. Es ist nur natürlich so, wenn man sich permanent mit Literatur befasst und dann kommen eigentlich auch immer wieder die Namen und auf. Ich muss ganz viel nachschlagen. Sie, also es geht ja mittlerweile auch ganz leicht, ja, aber wenn da ein Name fällt, dann muss ich doch schnell mal googeln, wann war nochmal das Geburtsdatum, ne, so ungefähr, und dann kommt es aber wieder. Mhm. Aber von allein geht ganz viel verloren. Machen sich keinen Kopf, ist ganz normal.
Ja, machen sich keinen Kopf. Ich habe als Kind natürlich ganz viel Memory gespielt, was keiner mehr mit mir spielen will. Irgendwie kann ich das immer noch, und Joachim Scholl hat recht, natürlich vergessen wir auch, und man kann ja auch nicht alles wissen. Mhm. Es sei denn, da biegt jemand um die Ecke und mit einer Persönlichkeit, die man so noch nie gelesen hat, und das ist natürlich eine Steilvorlage für Gabriel Tallent. Sein Buch Mein Ein und Alles ist für mich herausragend für 2018, eben wegen einer Figur. Sie heißt Julia Elveston, sie wird Turtle genannt, ist 14. Und warum beeindruckt mich eine 14-Jährige? Ja. Ihre Mutter ist schon lange nicht mehr da. Allein lebt sie in den Wäldern Nordkaliforniens mit ihrem Vater zusammen. Und Martin ist ein Sadist. Er hat ihr zwar beigebracht, wie man Aale mit der Hand fängt, wie man mit Waffen hantiert. Morgens, wenn er nicht da ist und sich eigentlich ums Frühstück kümmern sollte, knackt sie ein Ei. Und eines Nachts knarzt ihre Zimmertür und Martin steht im Raum. Und man ist von vornherein Verbündeter dieser 14-Jährige. Und das ist ein Page-Turner. Amerika ist ausgerastet, schmeißt nur mit Superlativen. Jetzt ist es in deutscher Übersetzung da. Und das ist so ein, da können Sie mich wirklich noch in 40 Jahren antippen. Ich denke, die ist immer noch 14 und ich möchte sie beschützen.
Ist das dieses Buch, über das Sie, Herr Dunker, gesagt haben, da ist man, wenn man das gelesen hat, ist man dankbar für seine eigenen Eltern?
Mama, Papa, ich vermisse euch, ich liebe euch, bin froh, dass keiner von euch Martin heißt.
Müssen Sie nochmal den Titel sagen, Gabriel Tallent, ne?
Er ist noch knalljung, der ist Ende 20, ist auch in Mendocino County aufgewachsen, oberhalb San Francisco bei zwei Frauen, und seine Katzen hießen zum Beispiel Simone de Beauvoir, also der hat auch ziemlich viel für den Kopf mitgegeben bekommen, ist aber lieber allein in den Wäldern und krabbelt mit seinem besten Freund auf den Hügel.
Und der ist um die Ecke gebogen und bei Ihnen in den Geistesblüten gelandet.
Der ist sowas von um die Ecke gebogen und so weiter, und nach ihm nur noch Staub.
Jetzt biegt Pamela Wink aus Krefeld um die Ecke. Schönen guten Morgen, Frau Wink.
Guten Morgen.
Was haben Sie uns zu bieten?
Ich habe zu bieten ein Buch mit Kurzgeschichten, das sind so skurrile Alltagsgeschichten. Das habe ich selber mal geschenkt gekriegt und ich bin total begeistert von diesem Buch, weil es so viel Mut macht. Also es greift so Themen auf wie älter werden und wie findet man sich damit ab, dass die Haare grau werden, dass man nicht mehr so attraktiv ist und eine Brille braucht, oder alt. Eine Geschichte handelt von kinderlosen Frauen, wie die so manchmal behandelt werden, als wären sie nur egoistisch. Dabei gibt es ja ganz viele Gründe dafür, warum Frauen keine Kinder haben. Und diese Autorin hat das so verpackt, so mutmachend, dass es einfach immer mit so einem Augenzwinkern so rüberkommt. Und das fand ich einfach ganz toll, dieses Buch.
Welche Autorin ist das?
Ute Heimann, genannt Hagedorn.
Ute Heimann, genannt Hagedorn?
Genau, so heißt die. Mhm. Also ich habe mal eine Lesung von ihr mitgekriegt, da ist sie auch gefragt worden, was das so ein komischer Name wäre. Ja. Und da hat sie gesagt, also dass sie den wohl geerbt hat. Diese Namen sind wohl irgendwie im Mittelalter entstanden, das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat. Und den hat sie geerbt und findet das so klasse, dass der einen Wiedererkennungswert hat.
Lesungen, mögen Sie das, wenn die Autoren und Autorinnen ihre eigenen Bücher lesen? Ich frage das deshalb, weil das nicht jeder kann. Manchmal ist es ganz toll und manchmal denkst du, oh Gott.
Also normalerweise mag ich es nicht. Ich glaube, die meisten Autoren können entweder schreiben oder lesen. Dann, also bei Hörbüchern mag ich es nicht so, aber die finden es wirklich gut. Und ich weiß, dass die auch ein Hörbuch rausgebracht hat.
Schön. Ist also mit auf der Liste. Gefallen. Ist mit auf der Liste, Frau Wenk. Vielen Dank dafür. Ute Heimann,
ja, und
genannt.
Ach so, Heimann schreibt sich mit Y.
Okay,
das, genau.
Ute H-E-Y-Mann, Heimann, genannt Hagedorn. Sie hinter genau. Die Wolken.
Wunderbar. Ja, genau.
Ermutigende Kurzgeschichten aus Krefeld. Ich danke Ihnen sehr. Und Joachim, weil Pamela Wenk gerade sagte, mit Autoren und ihren Lesungen und Autorinnen und ihren Lesungen ist es immer so eine Sache. Manchmal ist es ja auch so eine Sache, einen Autor kennenzulernen und total begeistert zu sein vom Werk. Und dann lernt man den im Interview kennen und denkt, das ist ja furchtbar, mit dem Interview zu führen.
Ja,
ist das bei Ihnen dann auch manchmal so diese, also mir geht es manchmal so, dass man dann so ein bisschen enttäuscht ist und denkt, Mensch, der kann so oder die kann so fantastisch schreiben. Und wenn sie reden soll, dann denkt man, ist besser, dass sie schreibt.
Das ist schon so, das kommt auch vor, aber es ist doch vergleichsweise selten. Also meistens freuen sich die Autoren ja auch, wenn sie interviewt werden, wenn sie die Möglichkeit haben, über ihr Werk zu sprechen und freuen sich dann auch, wenn sie einen Gesprächspartner haben, der das Buch gelesen hat.
Ja, ja.
Also da
ist auch nicht immer selbstverständlich.
Auch nicht immer selbstverständlich und meistens entsteht dann schon eine Atmosphäre. Sie haben recht, dass man sich natürlich selber durch die Lektüre eines Buches irgendwie eine Vorstellung macht, wie der oder die Autorin vielleicht ist und dann, dass man dann, dass das dem nicht entspricht, wenn man sie dann, wenn man sie trifft oder ihn trifft. Aber es ist doch eigentlich ganz, ganz selten der Fall, dass man wirklich über enttäuscht ist und sagt, oh, das ist aber eine Spaßbremse oder er mag mich gar nicht und sagt immer nur, nein, nein, das stimmt gar nicht, das habe ich ganz anders gesehen. So was passiert dann manchmal eher bei Lesungen als bei Hörfunkinterviews. Ja, das kommt schon vor. Aber in der Regel liebt man die Autoren doch mit ihren Büchern auch. Ja,
das Buch,
so, oder?
Das Buch vor einem Interview zu lesen, ist das eine, wenn dieses Buch aber 1000 Seiten hat und man hat irgendwie 10 Interviews vor sich, dann muss man doch querlesen, oder?
Nee, wenn es einen packt, liest man es wirklich bis zum Ende. Und ich kann Herrn Scholl nur recht geben, natürlich wollen die sich über ihr Buch austauschen und mehr gefragt werden als zum Klappentext und Cover. Aber es gibt auch, ich habe ja gesagt, ich biete eine ganze Reihe von Lesungen an, da merkt man auch schon im Gespräch, oh je, sie würde oder er würde sein Buch beim selber Vorlesen versemmeln. Dann frage ich lieber einen Schauspieler. Und es gibt natürlich auch Autoren, die man einlädt oder die ich gern einlade, weil sie über das Buch hinaus auch was erzählen können und gerade wirklich wichtige Figur, wichtige Persönlichkeit dieser Zeit sind. Also ich reibe mir schon die Hände, weil am ersten Sonntag im Februar kommt Édouard Louis zu uns. Und Édouard Louis ist gerade in Paris mit den Gelbwesten unterwegs. Er hat über sein eigenes Coming Out, über seinen Vater geschrieben und nun kommt ein Buch, Wer hat meinen Vater umgebracht? Tatsächlich ist er nicht umgebracht worden, sondern es geht um dieses Kastenwesen in Frankreich und dieses nicht zugelassen werden. Und da ist Moderator Thomas Osterbeier. Also dieses Gespräch kann nur wirklich schillernd sein. Und da wollen wir natürlich mehr wissen als zwischen den Klappentexten.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Dicke eines Buches. Lesen Sie, also arbeiten Sie sich durch 1000 Seiten oder sagen Sie, auch das mache ich mal ein bisschen großzügiger?
2018 war ja das Buch der großen oder dicken Bücher. Wenn man an Longlist und Shortlist denkt, und das ist ja, sind ja die 20 Bücher, die die Buchhändler im Idealfall auch gelesen haben sollten. Ich habe da schon viele gelesen, nicht alle, aber wenn ich zum Beispiel an Haratischvili denke, Die Katze und der General, Ziegelstein dick, aber die Frau ist eine große Dramaturgin. Ja, das ist griechische Tragik, die in dem Buch steckt, und ich möchte das heute einfach wissen, wie es ausgeht. Und auch ein Buch, was ich 2018 auf jeden Fall hochhalten werde und mit einem Ausgang, der uns ernst nimmt. Es ist an uns als Leser zu entscheiden, wie geht dieses Buch tatsächlich aus. Wie ich das gemeint haben könnte, verrate ich Ihnen vielleicht mal, wenn Sie mich besuchen.
1000 Seiten.
Also ich liebe dicke Bücher, wenn man wirklich in so einen Kosmos eintritt und dann merkt man plötzlich, dass man gefangen wird und dass es Spaß macht. Und dann denkt man, oh, wie schön, noch 500 Seiten habe ich noch vor mir nach den ersten 100, dann ist das einfach ein Fest. Sie haben natürlich recht, wenn man professionell lesen muss, das heißt ganz viel lesen muss, dann wird es manchmal zu viel und dann fängt man vielleicht auch an, mal was zu überschlagen. Aber das ist ja nicht das normale Lesen. Das ist ja auch Lesen dann für, dass man es vermittelt, in ein Interview führt oder eine Rezension macht. Also ich bin immer noch dafür zu sagen, man muss eigentlich jedes Buch von vorne bis hinten lesen, um es zu würdigen, um auch die Arbeit zu würdigen, die ein Autor, eine Autorin aufgebracht hat. Ich meine, man muss sich mal klar machen, wie lange Menschen an einem Roman schreiben. 3, 4, 5 Jahre lang. Ja, teilweise verdienen sie dann gar kein Geld oder müssen von ihrem Ersparten leben und wuchten also ihr ganzes Herzblut, ihre ganze Energie in ein so ein Buch. Und dann nimmt man es in die Hand und blättert so durch und sagt, auch langweilig, und legt es zur Seite. Also ich habe da immer so ein bisschen einen heiligen Respekt vor der Leistung.
Den habe ich auch, so, aber es gibt trotzdem, und das muss man der Fairness halber sagen, Autoren und Autoren, die sich selber mit auf die Seiten schreiben und die so mit den Flügeln schlagen, dass man denkt, Mensch, jetzt kommen wieder zur Handlung.
Sagt Christian Dunker, und Joachim Scholl würde gerne noch was dazu sagen. Komm, das machen wir dann ganz, ganz schnell, bevor die nächste Musik kommt. Das interessiert mich jetzt schon noch.
Er hat natürlich recht, aber wissen Sie, ich denke immer, dass sozusagen ein Autor, eine Autorin immer beschützt und geschützt werden muss. Und Sie können auch manchmal ein bisschen eitel sein und Sie können selbstverliebt sein, nur nicht, wenn Sie tolle Bücher schreiben, dann verzeihe ich Ihnen alles.
Literaturtipps für Weihnachten bei Deutschlandfunk Kultur. Nicole Franz bedankt sich erstmal für die tolle Sendung. Danke wiederum dafür. Und empfiehlt von Julie Otsuka, Wovon wir träumten. Ein schmaler Band, der mir zum ersten Mal das Schicksal von in die USA verschifften Japanerinnen vor dem Weltkrieg offenbarte. Otsuka schreibt nicht aus der Distanz, sondern benutzt Formulierungen wie »einige von uns«, um zu zeigen, wie es japanische Frauen ergingen, die in den 20er Jahren von Männern in die USA geholt werden, dort auf ein besseres Leben in den USA hoffen und schon bei der Einfahrt in den Hafen enttäuscht werden. Joachim Scholl, das, was Nicole Franz schreibt, bringt mich auf einen Aspekt. Manchmal verstehen wir ja erst durch Bücher Konflikte, die die Welt schon lange beschäftigen. Und Sie haben Patria von Fernando Aramburu.
Ich habe genau wirklich daran gedacht, dass das natürlich auch großartig ist, wenn man also einfach einen Roman in die Hand nimmt und dann plötzlich mal begreift, was eigentlich vielleicht an Geschichte, an einer Dramatik, an einer Problematik dahinter steckt. Und dieser Fernando Aramburu ist ein spanischer Autor, der seit 30 Jahren übrigens in Deutschland lebt, im Verborgenen, so ungefähr. Und er hat mit Patria einen Riesenbestseller in Spanien. Und da geht es darum, zwei Familienschicksale in Zeiten des ETA-Terrors. Ja? Und was haben wir von der ETA? Wir haben, was wissen wir davon, von diesem Konflikt? Wir haben in den 80er, 90er, in den 70er, 80er Jahren haben wir von den Attentaten gehört und von diesem Konflikt und Separatismus, aber letzten Endes eigentlich keinen Begriff von dieser Problematik gehabt. Und dieser Schriftsteller schreibt also wirklich jetzt aus der Sicht von zwei Familien, einer Frau, deren Sohn ein ETA-Terrorist wird und dann später verhaftet wird, und ihrer besten Freundin, deren Mann allerdings von der ETA ermordet wird. Und so brechen diese beiden Familien auseinander. Und der Riss, der durchläuft also ein ganzes Dorf. Und man merkt auch wirklich, wie das die Gesellschaft spaltet. Und das ist so gut. Und obwohl man wirklich doch als Fremder davor steht, hat man plötzlich das Gefühl, dass man etwas versteht. Ja, dass man etwas begreift und dass man etwas spürt und was das in dieser jahrzehntelange Konflikt mit über 800 Toten und entsetzlichen verletzten Zahlen mit den Bombenattentaten, was dieser Konflikt bei Menschen angerichtet hat.
Ja, aber auch Auswandern und Aufbruch zu neuen Chancen wird natürlich in der Belletristik aufgefasst. Celeste Ng ist für mich ein gutes Beispiel, die selber irgendwie Kind chinesischer Auswanderer in die USA ist. Alle ihre Bücher beginnen mit einer Katastrophe und möglicher Chancenlosigkeit, Alltagsdiskriminierung, im neuen Buch Kleine Feuer überall. Spielt auch eine Chinesin rein, die sich genau dort in den USA ein neues Leben aufbaut, sehr schnell schwanger wird, und weil ihr Mann wegläuft, kann sie es selbst nicht durchfüttern und legt es auf eine Kirchentreppe. Das andere Buch, wo ich bei Auswanderer auch unweigerlich dran denken muss, ist natürlich Walter Spies, eine Biografie von Michael Schindhelm, die so schillernd ist. Michael Schindhelm hat sich Walter Spies genommen, der in einer deutschen Kaufmannsfamilie 1895 in Moskau zur Welt kam. Hat berühmte Geschwister, der Bruder Dirigent, die Schwester wurde Tänzerin. Aber bevor das alles überhaupt möglich wurde, kam die Oktoberrevolution. Die Familie wurde interniert im Kaukasus. Dann konnten sie raus, sie gingen nach Dresden in Hellerau, hat er sich mit Kokoschka befreundet. Walter Spieß war ein Tausendsasser, ein Vielfachtalent und war bei Drehaufnahmen von Nosferatu, verliebte sich in Friedrich Murnau und dann hat ihn doch das Fernweh gepackt. Und jetzt sind wir beim Auswandern. Der ist aufs Schiff und zuerst nach Jakarta und hier darf ich einfach mal spoilern, weil diese Biografie ist unglaublich. Dieser Mann ist das, was ein Freigeist ist, ein Weltbürger, ein Paradebeispiel. Und warum bis heute keine Straße nach ihm benannt ist in Berlin, will mir nicht in den Kopf.
Von wem ist das Buch?
Michael Schindhelm. Michael Schindhelm war lange Jahre Leiter der Berliner Opernstiftung. Jetzt bringt er in Dubai anderen bei, was Kunst meinen könnte.
Aha. Fanny Bui aus Chemnitz empfiehlt die Bücher von Sebastian Niedlich. Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens heißt eins, der Tod ist schwer zu überleben, das zweite und vor allem dicker Teufel, Umstände halber in liebevolle Hände abzugeben. Der Autor, ein toller Titel, der Autor setzt sich in diesen Büchern auf die unterhaltsamste und vergnüglichste Weise mit philosophischen Themen wie dem Tod, dem Leben, Himmel und Hölle, Liebe und Hass auseinander. Unbedingt lesen. Dankeschön, Fanny aus Chemnitz. Und wir gehen zu Andreas in Tübingen. Andreas Truniger, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Ich höre diese Sendung sehr angeregt und aufgeregt, weil sie zum Teil viele Aspekte meines Lebens spiegelt, zum Beispiel sich in einer Buchhandlung zu verlieben.
Ach.
Oder Autoren, die ihre eigenen Texte lesen oder nicht lesen können, habe ich schon oft erlebt und auch wirklich ganz schiffbrüchige Lesungen erlebt. Ich aber habe eigentlich einen Autor vorzustellen, der hier ein Geheimtipp ist oder sehr wenig bekannt, in der Schweiz jedoch, der eigentlich der Liebling der Schweizer Buchhändler 2018 war oder noch ist, weil es ist ja auch noch nicht rum. Und das ist der Arno Kamenisch und das Buch, das er geschrieben hat, heißt Der letzte Schnee.
Aha.
Jetzt
muss ich erstmal den Christian Dunker fragen, ob er mit Buchhändlern und Buchhändlerinnen aus der Schweiz eng zusammen ist und Arno Kamenisch zufälligerweise deshalb kennt. Oder
nein, aber man muss auch literarisch wirklich die Schweiz respektieren und wirklich auch aufpassen, was da irgendwie zuerst auf die Listen klettert. Capu ist für mich auch so ein Beispiel, der mit seinem neuen Buch ja zuerst von den Schweizern erkannt wurde und wir Deutschen hinken hinterher, bis wir begriffen haben, fantastisches Buch.
Ja. Erzählen Sie uns was über Arno Kamenisch.
Ja, Arno Kamenisch, also draufgekommen bin ich über über die Buchhändlerin, mit der ich verheiratet bin. Und die hat gesagt, schau dir mal den an, der ist klasse. Mhm. Und dann habe ich, da gibt es auch YouTube-Videos, der ist auch, kann seine Texte wirklich regelrecht performen, also so tritt er auch auf. Ist in einem kleinen Schweizer Verlag bei Urs Engeler erschienen und schreibt auf Rätoromanisch, wird dann auf Hochdeutsch übersetzt und gibt es in 217 Sprachen, auch Japanisch, also der ist weltweit unterwegs. Und dieses Buch, Der letzte Schnee, geht darum, dass er eigentlich zwei Skiliftbetreiber, Paul und Georg, an ihrem Skilift stehen lässt. Der rattert die ganze Zeit im Hintergrund. Das hat man also die Geschichte doch permanent im Ohr. Und die erzählen sich, während sie auf den Schnee und auf die Gäste warten, auf die Skifahrer, erzählen sie sich aus ihrem Leben und kleine Begebenheiten, große Begebenheiten und versuchen den Skilift wieder zu prüfen, schauen, ob ihre Walkie-Talkies noch gehen und lauter so nette Sachen. Und am Schluss denkt man sich, boah, das hätte ich jetzt noch gern 1000 Seiten. Ist aber ein sehr kurzes Buch und das macht die Sache vielleicht auch wirklich spannend. Also hat keine 200 Seiten.
Wunderbarer Tipp. Arno Kamenisch, Der letzte Schnee. Herr Truniger, wie ist es eigentlich bei Ihnen, wenn Sie Bücher verfilmt sehen? Gehen Sie grundsätzlich nicht in Verfilmungen, weil Sie sagen, ich hatte meine eigenen Bilder im Kopf, als ich dieses Buch gelesen habe und ich möchte nicht wissen, wie es ein Regisseur umsetzt? Oder wagen Sie es?
Also ich wage es manchmal, geht mir dann allerdings wirklich so, dass ich denke, boah, das hat jetzt eigentlich, also gerade bei den Martin-Suter-Verfilmungen hat oft gerade diese Almen-Verfilmungen haben mit den Texten zum Teil nicht sehr viel zu tun und die Texte fand ich zum Teil wirklich gut, die Bücher, und die Filme dann nicht oder der Hauptdarsteller entspricht nicht meiner Vorstellung vom Beschriebenen. Aber beispielsweise Der Richter und sein Henker finde ich eines der besten Beispiele für gelungene Literaturverfilmung, wo Friedrich Dürrenmatt auch selber mitspielt und am Schluss dem Protagonisten gegenüber sitzen, sie essen Schlachtplatte. Das ist eine wirklich grandiose Verfilmung. Also ich würde es nicht pauschal ablehnen.
Ja. Herr Dunker, haben Sie einen Film dabei, eine Literaturverfilmung?
Ich möchte nochmal ein Lob irgendwie in Richtung Schweiz hauchen, weil eine der kleinen Sensationen, die ja wirklich groß war, weil es sind gleich 40 Titel gewesen, hat ja Daniel Kamper in die Schweiz oder aus der Schweiz in die Welt gebracht mit seinem neu gegründeten Kamper Verlag. Und ja, denke ich auch bei manchen Büchern, Mensch, hier ist Filmstoff. Ich freue mich auch, wenn mein Regisseur hier hineinklettert. Und dieses Jahr war ja auch wieder ein Jahr, in dem viele Schauspieler irgendwie mit Büchern irgendwie nach draußen gingen. Burkhard Klausner hat eine Familiengeschichte herausgebracht. Dann natürlich Christian Berkel, die größere oder wirklich große Überraschung, der Apfelbaum.
Der war letzte Woche bei Ihnen zur Lesung.
Der war letzte Woche Samstag da und hat Bücher signiert. Und dann biegt natürlich auch manchmal was ganz Komisches um die Ecke. Nachtjasmin hat bisher vielleicht noch keiner gehört. Allegra Houston ist die Stiefschwester von Angelica Houston, die Tochter von John Houston, und schreibt wirklich literarische Pornografie. Also wenn jemand Unterleib besitzt und merkt, Mensch, es darf auch mal genudelt werden, ohne dass es despektierlich wird, dann kann man auch mal auch Nachtjasmin lesen. Aber ganz ehrlich, wenn ich noch eins hinterher, Lutz Wilhelm Kellerhoff, sind ja drei Männer, die...
Mir schwirrt der Kopf, Sie sind immer so schnell, Herr Dunker. Ich war gerade noch bei Berke.
Das liegt vielleicht auch an der weggelegten Lesebrille. Nein, aber Die Tote im Wannsee ist filmreif, spielt 1968. Sie ahnen es irgendwie, immer wenn ein Jubiläum aufgeblendet wird, wie dieses Jahr, 50 Jahre 1968, haben wir Buchhändler Panik. Ja? Wir kriegen Gänsehaut, weil wir dachten, wir können sie doch nicht alle lesen. Das ist ein Roman, der spielt in Berlin, setzt kurz nach der Ermordung Benno Ohnesorg ein. Damals war es ein Westberliner Polizist, der schoss. Er später stellte sich heraus, es war ein Stasi-Spitzel Kurnaß. Damals war die Polizei im Ausnahmezustand. Die wollten nicht mit Schlechtpresse hinein. Und als diese Frauenleiche auftaucht, möchten die Polizei das am liebsten gleich abschließen, die Akte beenden. Wolf Heller, ein Ermittler, den man sich merken muss, weil er Schrullen und Eigenarten hat, erkennt aber in dieser Frau die Assistentin von Horst Mahler. Und wir wissen, damals hat er sich um die RAF gekümmert, hat sie vielleicht auch beherbergt. Und nun ist er für den rechten Mob zuständig.
Danke für 5 Empfehlungen in 4 Minuten. Erstmal ganz herzlichen Dank, Andreas Truninger nach Tübingen. Und Joachim Scholl hat auch noch ganz kurz...
Ich wollte nur einfach nur sagen, mir ist es mal so... Also das Thema Film und Literatur ist natürlich endlos. Es gibt fantastische Literaturverfilmung, aber natürlich die eigenen Bilder im Kopf und so. Ich finde es einfach immer großartig, wenn ich zum Beispiel umgekehrt von Filmen auf Bücher komme. Und für mich war es so, eine der größten Entdeckungen für mich der letzten Jahre war, als ich den Tom Tykwer-Film Der Cloud Atlas anschaute mit Tom Hanks in diesen verschiedenen Rollen. Fantastischer Film. Und dann hieß es immer, ja, Buch geschrieben, David Mitchell, sagte mir überhaupt nichts, dieser Name, ja. Und dann bekam ich einen geschenkt und las den und war so begeistert von diesem Autor. Und das ist jetzt so, der schreibt immer so Schinken von 600 Seiten, so eine Art von Realismus und Science Fiction, bisschen crazy irgendwie, aber so gut geschrieben, dass ich jetzt alles von dem gelesen habe, mir die ganzen Bücher nachbestellt habe, auch auf dem englischen Original. Jetzt für die Weihnachtstage habe ich mir wieder einen besorgt. Ist wirklich eine Riesenentdeckung für mich und kam durch einen Film.
Toll. Andreas Truninger, nochmal ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Tübingen. Wir haben gelernt, Arno Kamenisch, Der letzte Schnee, ist ein absolut lesenswertes Buch und Buchhandlungen sind ehestiftend. Bernd Bielmeier empfiehlt von Angelika Overath Ein Winter in Istanbul. Es ist sehr kurzweilig geschrieben. Man erfährt vieles über eine religionshistorische Mission des Kardinals Nikolaus von Kues, eingebettet in eine Liebesgeschichte aus der heutigen Zeit in Istanbul. Bernd Bielmeier, Dankeschön für Angelika Overath. Und wir gehen zu, jetzt muss ich mal gucken, wohin wir überhaupt gehen. Wenn dieser Computer hier gleich funktioniert, das liegt aber gerade an mir, dass er nicht funktioniert, dann können wir kurz, Joachim Scholl, zu einem Buch gehen. Ich habe mir so überlegt, es gibt ja so viele Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben. Eins davon war und bleibt der Brexit, eins der politischen Themen überhaupt. Und im Brexit Großbritannien spielt auch Süßer Ernst. Was ist das für
ein... A.L. Kennedy, die schottische Autorin, eine großartige Schriftstellerin und hat bei uns mittlerweile auch viele Leser, weil sie so einen herrlichen, reschen Humor hat. Und in diesem Buch ist so ein wundervoller, bissiger Liebes- und London-Roman. Da treiben so zwei verlorene Seelen, ein frustrierter Staatsbeamter und eine frühere Anwältin und trockene Alkoholikerin so aufeinander zu. Und alles in so einem chaotischen, eben doch auch Brexit-London. Also der Held ist, arbeitet in einem Ministerium und bekommt natürlich diese ganzen politischen Verwerfungen mit. Es wird nicht richtig thematisiert. Also es wird jetzt nicht so, dass es ein politischer Roman ist, sondern es geht wirklich um diese zwei Figuren. Aber es entsteht da so eine Art von Atmosphäre und Kosmos, der einem wirklich dann auch so unterhält und gleichzeitig auch sagt, ja, wahrscheinlich ist es wirklich schwierig jetzt auch in so einem Land hier eine Position zu bekommen. Sie waren, glaube ich, auch begeistert.
Ich habe diesen Roman so gefeiert, weil Meg und John lernen sich ja über so einen Liebesbrief kennen und der Kniff dieses Romans lag für mich darin, dass man auch ihre Gedanken liest und die sind natürlich ungefiltert, eher hassständig und sie hat mit Männern nicht wirklich viel am Hut und das ist unverstellt lustig und komisch.
Schön. Jetzt geht auch die Maus wieder. Ich war schuld. Michael Müller ruft uns an aus Zweibrücken in der Pfalz. Schönen guten Morgen. Hallo, Herr Müller?
Ja, ich bin dran.
Grüße Sie, wir sind auch alle dran und sind ganz gespannt darauf, was Sie uns empfehlen.
Ich hätte drei Bücher zu empfehlen.
Können Sie sich auf eins beschränken, weil wir noch so viele Hörerinnen und Hörer haben? Nehmen Sie das, was Ihnen am allerbesten gefällt, was Ihnen richtig zu Herzen gegangen ist, bitte.
Genau. Und das ist Dan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit.
Ach, schön. Warum haben Sie sich das jetzt ausgesucht?
Weil, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese ein Buch über mich.
Das ist, Joachim Scholl, glaube ich, das Schönste, was einem mit einem Buch passieren kann.
Wenn man sich identifiziert, ja. Absolut. Aber das müsste ein bisschen erklärt. Ich meine, Die Entdeckung der Langsamkeit vor 30 Jahren hab ich's, glaube ich, zum ersten Mal gelesen und habe damals auch dann den Stan Nadolny entdeckt. Es war ja sein großer Durchbruch. Es ist ja dieser Roman über den Nordpolarforscher, wie heißt er jetzt nochmal? Franklin? John Franklin, ne?
John Franklin, genau.
Der eben diese Art von Langsamkeit in seinem eigenen Blut hat. Und dieser Typus war damals, glaube ich, so, das hat die Leser, glaube ich, so frappiert oder so schambiert auf eine Weise. Haben Sie sich in dem wiedererkannt?
Ja, habe ich.
Ja. Und ist es deshalb ein Buch, was Sie auch immer wieder zur Hand nehmen? Es gibt ja so diese Bücher, die schon völlig zerfleddert sind, weil man sie wieder und wieder liest. Geht es Ihnen so bei Stan Nadolny?
Eigentlich nicht. Also ich habe das einmal gelesen und dann habe ich es im Kopf.
Und verinnerlicht. Herr Dunker, haben Sie so ein Buch, was Sie gar nicht mehr zu lesen brauchen, so wie Herr Müller, weil Sie sagen, das wird mich ein Leben lang begleiten, das ist tief in mir drin?
Ich kann Herrn Müller nur recht geben, weil dieses Buch entschleunigt ja ungemein und diese Beschreibung unter diesem Baum liegt und man hat ja das Gefühl, man ist bei wirklich jedem Blatt dabei. Ja. Das hat nur eine Dolny drauf. Es gibt aber auch immer Debütanten, von denen ich denke, Mensch, die werde ich vielleicht auch nicht vergessen oder ich will mehr, bitte gib mir Futter. Und Dennis Pfarbe ist für mich so ein herausstechender Autor, der sehr, sehr schlau ist, der aber als Gabelstapler arbeitet, kein Ding aus sich macht, hat einen Roman vorgelegt, der Tag endet mit dem Licht und hat bei mir erreicht, hier lese ich mich nicht auf den Seiten, sondern diesen Künstler, den er da beschreibt, der Häuser zersägt und kurz vor dem Zerfall irgendwie fotografiert, habe ich den in der Schule verpasst, habe ich da nicht aufgepasst. Gott sei Dank gibt es Frieda Beyer, die Erzählstimme, die uns erklärt, wer ist eigentlich Adrian Ballon.
Und sagen Sie uns noch ein bisschen mehr zum Autor?
Dennis Pfarbe ist knalljung. Im Augenblick, glaube ich, verkauft er Weihnachtsbäume, weil das hatten wir heute auch irgendwie, dieses Thema. Man kann vom Schreiben nicht unbedingt leben. Debütanten hoffen auf ganz viel mehr, aber nur aus dem Fenster gucken am Schreibtisch ist wenig.
Aber wenn Sie gerade knalljung sagen, da möchte ich noch eine Autorin nennen, die ja auch hier bei uns in der Lesart war. Zauberhafte junge Frau, Julia von Lukadu heißt sie, ist eigentlich Drehbuchautorin von Haus aus und hat jetzt einen Roman veröffentlicht, Die Hochhausspringerin, so ein ganz gespenstischer, zukunftsdystopischer Roman, voll digitalisierte Zukunft, gläserne Gesellschaft, jeder beobachtet jeden und dann gibt es eben diese Hochhausspringerin, so eine Leistungssportlerin, die aussteigt aus allem und was passiert dann? Und dann kommt da irgendwie so eine Art von, ich weiß gar nicht, so also Aldous Huxley 1984, Schöne neue Welt, Orwell 1984, alles so ein bisschen zusammen in ganz moderner Form, ganz toll geschrieben. Die Autorin ist 25 Jahre alt und da verspreche ich mir auch noch ganz
unbedingt viel. Kind, dieses Buch über diese Systemaussteigerin, ist fantastisch. Mhm. Aber ganz ehrlich, nicht nur die Jungen können, sondern die Älteren liefern auf. Auch, es gibt einen Philosophieprofessor aus Argentinien, der heißt Mike Wilson und hat einen ganz kleinen Roman, nicht mal 100 Seiten, Rockabilly bei Diaphanis geschrieben. Da knallt ein Meteorit auf die Welt in einer Reihenhaussiedlung. Rockabilly will dieses Ding graben und der hat ein Tattoo, was sich verselbstständigt. Und diese schöne Frau, die auf seinem Körper abgebildet ist, flirtet mit Babyface und der Nachbarin Suicide Girl schießt plötzlich Milch ein. Dieses Buch ist sowas von absurd und aber so witzig, dass man denkt, wie, sowas muss doch groß angekündigt werden, haben aber viele Journalisten bisher verpennt.
Michael Müller, erstmal vielen Dank für Ihre Erinnerung an Stehen Nadolny. Und jetzt müssen wir mal den Schwager von Joachim Scholl bitten, wegzuhören. Jetzt erfahren wir nämlich, was Sie zu Weihnachten kriegen. Also Ohren zu, links und rechts. Und Joachim Scholl erzählt uns, was er dem Schwager schenkt.
Mein Schwager interessiert sich sehr für Geschichte. Und er bekommt von mir Annette Hess, Deutsches Haus. Diese Annette Hess ist die gefeierte Drehbuchautorin von Weißensee. Und das ist ihr erster Roman. Eine junge Dolmetscherin wird darin zu einem Gerichtsprozess bestellt. Es ist in die Anfang der 60er Jahre. Welcher Prozess ist? Das ist der erste Auschwitz-Prozess 1963 und danach ist nichts mehr, wie es war. Also das ist ein Buch, das ist so toll erzählt und so klasse geschrieben und gleichzeitig hat es natürlich diese entsetzliche Thematik. Das ist ein Geschenk. Ja, vielleicht für Weihnachten ist es eigentlich gar nicht so ein gutes Geschenk, was mir jetzt eigentlich so auffällt.
Dann kann der Schwager die Ohren ja wieder aufmachen. Wir kriegen was anderes. Herr Dunker, kriegt Ihr Schwager auch was geschenkt?
Meine Schwägerin bestimmt. Zwei Dinge gehören auf den Weihnachtstisch. Wenn neben den vielen anderen Büchern, aber De Meulemeester, ein belgischer Journalist, hat die Wunderkammer bei Prestel veröffentlicht, ein Buch, was man sich auch angucken kann. Es geht um Sammeln und Ausstellen über exotische Tiere, Kuriositäten, Preziosen, aber natürlich ruhig mal was vorlesen. Und das ist das Geschenk der Weisen von O. Henry, liebevoll neu übersetzt von Eva Demski, über was schenke ich meinen Liebsten und was opfere ich dafür, dass es dem anderen besser geht. In der Inselbücherei.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben 1 Million Bücher jetzt auf der Liste. Christian Dunker, Inhaber der Berliner Buchhandlung Geistesblüten, war unser Gast. Gemeinsam mit Joachim Scholl, der jetzt dem Schwager was anderes schenken
wird. Ich glaube, ich überlege nochmal neu.
Ich bin Gisela Steinhorn und bedanke mich sehr bei allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen und uns so unglaublich bereichert haben mit ihren Literaturtipps. Wir haben ganz oft gesagt, das kennen wir nicht. Und ich finde, das ist das Schönste, was in einer Literatursendung passieren kann, dass alle erstaunt sind. Schöne Weihnachten, schönen dritten Advent. Danke.